Heute bei CT Uplink, Rasenmäherroboter, die ohne Begrenzungsdraht auskommen. 7 Stück hat Sven Hansen getestet. Wir gucken, wie sie mit Igeln umgehen, welche GPS haben, welche eine Kamera haben, wie gut die Erkennungssysteme sind und was jetzt letztlich dann die Vorteile und die Nachteile gegenüber der Begrenzungsdrähte sind. Viel Spaß!
Werbung. Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group.
Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Heute geht es um intelligente Rasenmäher, um smarte Rasenmäher. Als Gast haben wir Sven Hansen, unseren Smart Home und Smart Gardening Experten.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe auch was mitgebracht.
Genau, du hast 7 Rasenmäher getestet und einen haben wir hier aus dem Heisegarten. Die mähen gerade unseren Heisegarten, einen haben wir gerade mit reingeschleppt.
In Schutt und Asche.
Ja, der sieht super irgendwie spacig aus, gar nicht wie ein Rasenmäher. Und er blinkt. Warum blinkt er?
Ja, weil ich ihn mir einfach geschnappt habe. Ne? Ich darf das ja. Also ich bin halt in den Garten gelaufen, habe mal schnell zugepackt irgendwie. Der hat einen praktischen Griff hinten, dann schnappt man sich den. Dann piepst er so ein bisschen, recht verhalten bei diesem Modell. Und dann fängt er halt wild an zu blinken. Und in der dazugehörigen App kommt dann natürlich auch eine Benachrichtigung, dass der entfernt wurde und dass der nicht mehr da ist, wo er eigentlich sein sollte.
Genau, Diebstahlschutz. Die Dinger müssen ja rumfahren. Genau. Wie schützt man die davor, dass jemand das genauso macht wie du?
Ja, also das eine ist natürlich dieser unmittelbare Schutz, dass sich einige Geräte eben durch so Gepieps oder Geblinke melden. Das soll dann natürlich eben einen möglichen Dieb halt abschrecken, dass er halt merkt, okay, das quietscht und dann lasse ich es mal fallen. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind es eigentlich nur noch stille Geschichten, die im Hintergrund passieren, ne, die wir getestet haben. Die hatten ja alle eben oder haben alle keinen Begrenzungsdraht. Das heißt, die orientieren sich auf andere Art und Weise auf der Fläche, sind deshalb meistens eigentlich auch mit Mobilfunk noch verbunden und können so im Prinzip halt auch Warnmeldungen absetzen, auch wenn sie halt nicht mehr im WLAN sind. Und last but not least GPS gibt es natürlich auch noch. Das heißt, wenn die an einem anderen Ort sind, dann können sie das halt auch feststellen und dann ist dann teilweise ein Eingriff über die App nötig. Mhm. Und dann muss man halt nochmal sagen, dass man wirklich der Besitzer ist.
Okay, aber das nur als kurze Einführung. Das Spannende ist natürlich nicht der Diebstahlschutz bei den Dingern, sondern, wie du schon sagtest, ohne Begrenzungsdraht.
Ja, genau.
Die bisherigen, die wir getestet haben, hatten also einen Begrenzungsdraht. Wie darf man sich das vorstellen jetzt für die Leute, die es gar nicht wissen?
Ja, so ein Begrenzungsdraht, das ist im Prinzip der Zaun sozusagen, der unsichtbare Zaun, an den sich halt die Mäher früher orientiert haben. Das heißt, man hat eine lange Strippe genommen und ist damit halt einmal um den Garten rumgelaufen und hat diese Strippe entweder mit so Erdankern, Stück für Stück, alle paar Meter ein so ein Anker oder halt etwas vornehmer mit einer Bodenfräse unter die Grasnarbe gebracht. Und diese 2 Drähte, die dann übrig blieben, wenn man diese Schlaufe gezogen hat, die wurden mit der Ladestation verbunden. Und so war quasi das Feld abgesteckt, in dem sich halt dieser Mäher bewegt hat. Wann immer irgendwas mit diesem Begrenzungsdraht passiert ist, ist der Mäher stehen geblieben. Wann immer er über den Draht gefahren ist, auf dem Draht liegt ein Antennensignal, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also im Prinzip ist das eine Antenne, die man dann da verlegt hat, um den ganzen Garten rum. Und wenn der Mäher darüber gefahren ist, hat er eben entsprechende Sensorik, sodass er gemerkt hat, okay, hier ist Ende, hier wende ich, weil die ersten Mäher sind ja auch alle chaotisch gefahren. Das heißt, die hatten keinen Plan, weil sie sich auch im Garten nicht richtig verorten konnten. Und das hieß halt, sie sind dann eingeschlagen irgendwo auf diesem Antennendraht und haben dann kehrt gemacht und sind einfach in eine andere Richtung gefahren, immer hin und her. Genau.
Und jetzt, die machen das anders.
Die machen das anders. Und in unserem Testfeld hatten wir im Prinzip 2 verschiedene Strategien. Ja. Wir hatten Geräte, die, wenn man es kurz sagt, gesagt haben, ich mähe dich, wenn du grün bist. Also das heißt, die haben irgendwelche Kameraerkennung eingebaut, eben erweiterte Sensorik und fahren einfach los. Und solange sie meinen, das, was sie da unter den Rädern haben, ist irgendwie Gras, das gemäht werden sollen, dann fangen sie halt an, das zu mähen. Mhm. Das war der eine Teil. Und der andere Teil, der versuchte eben diesen ehemaligen Begrenzungsdraht durch andere Technologie zu ersetzen. Und das war eigentlich in allen Fällen dann eine Satellitennavigation, das halt über GPS oder eben GLONASS, Galileo, die meisten hatten eigentlich alles an Bord, dass die versucht haben, einen präzisen Ort zu bestimmen, und man ist dann bei der Einrichtung einmal die Grenze abgefahren. Also so, wie mit einem Hund, mit dem man langsam Gassi geht, hat man dann die App in der Hand, trottet hinter dem Gerät her und sagt dem quasi wie mit einem kleinen Modellauto, wo die Grenze sind, fährt da einmal rum. Dann erscheint
das sieht ja schon so aus wie so ein kleines Modellauto.
Das stimmt. Hier könnte man ja auch meinen, dass der sich irgendwie selber orientieren würde, aber das ist auch einer zum Gassi führen. Das heißt, man rennt einmal drumherum und dann hat man eben eine Karte in der App. Und diese Karte ersetzt dann halt fortan diesen Begrenzungsdraht. Bei einigen Modellen kann man die noch korrigieren. Bei manchen muss man alles wieder resetten und fängt halt wieder von vorne an, wenn irgendwas nicht stimmt.
Was kosten diese intelligenteren mehr gegenüber den normalen?
Ohne Begrenzungsdraht hat das angefangen bei 1000 Euro. Das ist also doch durchaus auch schon teurer als ein mehr mit Begrenzungsdraht. Da sind wir inzwischen, da kriegst du auch mal welche für 500 Euro. Und da fängt das an. Also diese neuen Technologien lassen sich die Hersteller durchaus bezahlen. Und das ging ganz hoch bis 5000 Euro. Das sind dann aber auch wirklich welche, die sind schon so im, ich sag mal, semi-professionellen Bereich, oder die werden dann halt auch von Landschaftsgärtnern platziert in entsprechend großen Liegenschaften bis hin zu Golfplätzen und tun dann da halt die Arbeit und werden meistens dann auch über einen Servicevertrag dann zum Saisonende wieder eingeholt, gewartet und dann halt eben wieder ausgesetzt, wenn es soweit ist.
Okay. Welche hast du alle getestet?
Oh, da muss ich mal sehen, ob ich die jetzt alle noch aufzählen kann. Ecovex, Ecoflow von
Genau. Der hier vor uns steht für die Zuhörer. Genau. Das ist einer, der sieht wirklich aus wie ein Rallye-Auto.
Also. Ja, dann genau. Man kann sie auch so ein bisschen gruppieren. Ne? Das ist eben einer chinesischer Provenienz, Ecoflow, und von denen hatten wir einige auch im Testfeld. Ecoflow, Ecovex und auch der Navimo von Segway. Die sind eigentlich auf eine gewisse Art sogar recht ähnlich gewesen von dem, wie sie arbeiten und was sie mit den Apps machen. Und eigentlich drei Unternehmen, die nicht unbedingt jetzt nur mit Rasenmähern unterwegs waren oder bekannt waren jetzt für Rasenmäher. Ne? Ecoflow, die machen auch viel Energielösung, viel Powergeschichten. Ecovex ist eigentlich ein Roboterhersteller, aber von Saugrobotern. Das kennen vielleicht einige die Geräte. Und bei Segway ist es besonders, weil dieser ganze Konzern halt in viele verschiedene Branches getrennt ist und eben dieser Segway-Robotik-Bereich einer nur davon ist. Also das hat dann nichts unbedingt mit diesen Fahrgeräten zu tun, die man vielleicht damit verbindet. Dann haben wir ganz klassische Hersteller gehabt. Das ist zum Beispiel Husqvarna und Stiger, die würde ich zu denen zählen. Ne? Die eigentlich Husqvarna insbesondere, weil die dieses Feld dieser Mähroboter überhaupt erst aufgemacht haben, schon in den 90ern. Also die sind sehr lange da schon vertreten mit den Robotern, und deshalb war das auch besonders spannend zu sehen, was die halt bei diesem Technologiesprung ohne Begrenzungsdraht halt irgendwie leisten. Stiger hatte ich gesagt. Und dann haben wir noch so welche, die eigentlich ja so ein bisschen Vertrieb über Baumärkte vor allen Dingen machen. Das ist Works. Das werden einige auch kennen von so Geräten, ne? So Akkuschrauber und solche Sachen machen die auch.
Da haben wir hier das Unpacking-Video.
Der Works war der Unpacking. Ja. Und genauso über dieselbe Vertriebsschiene zumindest läuft auch Einhell, auch so jemand, der halt Tools, Werkzeuge macht. Und da ist Rasenmäher halt so ein Bereich von vielen. Also eigentlich ein ganz bunt gemischtes Testfeld. Jetzt müssen wir sieben zusammen haben. Also,
ja, genau. Habt ihr euch die alle gemerkt? Ich hoffe, sie haben. Hast du einen prinzipiellen Unterschied gefunden zwischen den GPS-Lösungen und den Kameralösungen?
Ja, schon. Also erstmal zwischen den GPS-Lösungen untereinander. Ne, ohne jetzt zu viel zu verraten von dem Test, kann man schon sagen, dass gerade
die... Wir können alles verraten. Ach so, genau. Das ist ein Test, der ist in Heft 11. Heft 21 natürlich.
Genau, da ist er,
genau, das hängt hier an der Wand.
Ja, und der Ecovex ist da zu sehen, genau.
Genau, es geht auch noch um Igelschutz, da kommen wir gleich auch noch drauf.
Ja, so ein bisschen eine Überraschung war, dass bei den Satellitenempfangsgeschichten sich doch Unterschiede gezeigt haben, die sich, was dann ein bisschen unbefriedigend war, aber das passiert auch manchmal bei Artikeln, dass man das gar nicht so richtig aufdröseln konnte, warum das so war. Wir haben eben die zwei Geräte von Stiger und von Husqvarna, die ja eigentlich eben, wie ich gesagt habe, aus diesem Feld Umwelt halt kommen, und die aber, was die Satellitenanortung anging, sehr empfindlich waren, beziehungsweise einen schwachen Empfang oftmals hatten und oftmals deshalb auch in der Fläche stehen geblieben sind.
Haben die Empfänger in die Roboter eingebaut dann?
Das ist, meistens ist das, besteht so ein System aus zwei Komponenten. Mhm. Einmal hat der Roboter selber einen GPS-Empfänger. Das ist aber nicht genau genug, weil eben durch atmosphärische Veränderungen dieses Signal sich verschieben kann. Mhm. Auch durchaus mal eben um Meter oder mehr, was natürlich im Garten nicht akzeptabel ist. Was genau,
bei so einer Wanderung ist das ja völlig egal.
Bei einer Wanderung ist das egal. Oder bei den Autos, so wie man heute Navigation benutzt, ist das auch nicht so wichtig. Aber für, wenn das Zentimeter genau sein muss, brauchen die halt ein Korrektursignal. Das sind diese RTK-Stationen. Das heißt, man hat noch einen zusätzlichen Pfahlpfosten oder so eine Antenne, die man irgendwo im Garten montiert, die halt den festen Ort liefert. Und
das ist so ein kleines Kästchen, das braucht dann auch Strom.
Genau, das braucht auch Strom. Eigentlich verwendet wird sowas auch viel in der Landwirtschaft, habe ich mir sagen lassen, um auch sowas wie ein Mähdrescher Zentimeter genau bewegen zu können. Und diese feste Station liefert dann halt die Korrekturdaten. Das heißt, der GPS-Empfänger im Gerät, der empfängt das, korrigiert das anhand der Bezugsdaten von der Messstation und kann so halt Zentimeter genau navigieren. Ja, und eigentlich würde man meinen, dass da alle die gleiche Empfangsleistung haben oder nicht. Aber wie gesagt, gerade diese etablierteren Geräte sind da durchaus häufiger hängen geblieben. Mhm. Und das ist natürlich unschön, gerade wenn es um Bäume geht oder so, weil so ein Baum hat man auch mal im Garten.
Ja, durchaus.
Und das ist dann schon schade, wenn man die dann da immer wieder aufsammeln muss und händisch wieder losschicken muss. Eben, aber was ich sagte, so richtig woran es liegt, kann man schwer sagen. Das kann auch ein bisschen eine konservativere Programmierung sein, die dahinter steht. Weil andererseits hier diesen Jungen zum Beispiel, den EcoFlow, den habe ich auch mal erwischt, wie er sehr dicht beim Gebäude, das ist auch so eine typische Problemsituation, zumal hier im Verlag, weil das Gebäude einfach höher ist, auch höher als im Privathaus üblich, da ist der Empfang dann schlechter. Und der ist dann quasi immer nur von links nach rechts gefahren und hat da patrouilliert wie so ein Soldat. Und die App hat aber gesagt, der würde sich überall bewegen. Also da fehlten offensichtlich halt einfach auch die Daten. Okay. Der hat halt weitergemacht, ne? Wo ich mir dann auch überlegt habe, okay, ne, vielleicht hat der manchmal auch keinen Empfang oder schlechten Empfang, aber die Programmierer sagen, fährst du halt so weiter, ohne Empfang. Irgendwann wird da schon wieder mal Empfang sein. Ne? Mhm. Und ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber man konnte schon sagen, dass die üblichen, die mit diesen Ortungsdiensten unterwegs waren, da weniger empfindlich waren. Und man sie deshalb halt auch weniger dann einsammeln musste auf der Fläche.
Okay, welcher war deiner Meinung nach der stärkste mit dem besten Empfang von den GPS-Geräten?
Die anderen waren da gefühlt gleich auf. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Bei der Installation hat man das allerdings auch schon gemerkt, eben dieser Unterschied zwischen diesen etablierten Herstellern und dem Restfeld, weil das deutlich unempfindlicher war. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, dass auch diese Korrekturstation ja platziert werden muss und das ist halt Teil der Ersteinrichtung auch. Und da hat man dann entweder sowas wie eine Signalstärkeanzeige oder die App sagt dann halt auch, ne, geh nochmal hier hin oder geh dahin, rechts, links. Und auch da war es so, dass bei der Ersteinrichtung das Husqvarna-Gerät und das Stieger-Gerät schon deutlich anspruchsvoller waren und das alles mehr Zeit in Anspruch genommen hat und man halt auch die Korrekturstation an prominenterer Stelle aufstellen musste. Ne, bei den anderen war das halt einfach nur so ein müder Erdspieß, 1,60 Meter, den man da in den Boden rammen musste. Und Husqvarna hängt bei uns auf dem Dach. Ne, die sagen auch von vornherein möglichst an die Spitze des Turms halt erklimmen. Und Stieger verbaut ihn zuerst in der Ladestation, was ja eigentlich ganz schön wäre, wenn es funktionieren würde. aber in 99% der Fälle funktioniert es halt nicht, weil die Ladestation natürlich immer am Rande platziert wird oder verdeckt, weil man den Rasenmäher schützen will. Ne? Ja. Der soll ja auch schattig sein, vielleicht nicht ganz so exponiert.
Vielleicht auch von der Straße aus gar nicht sichtbar.
Und das beißt sich halt dann aber mit der für den Satelliten besten Position. Das wäre ja quasi in der Mitte des Grundstücks mit freier Sicht nach oben. Und da kommt man halt schlecht übereinander und dann kann man aber da die Korrekturstation rausschrauben und hängt dann aber auch wieder auf der Leiter und muss die irgendwo höher platzieren.
Aber du würdest schon empfehlen, die Korrekturstation zu benutzen, wenn der Hersteller sie anbietet?
Die sind dabei, die muss man benutzen. Also ansonsten kannst du nicht, die sind Pflicht, also das geht nicht anders. Den einen, den wir, der hochpräzise navigiert ohne die Korrekturstation, ist der Eco Ecovex auch, so ähnlich, Ecoflow, Ecovex, muss ich immer noch gucken. Das ist dieser schöne Weiße, der auch auf dem Heft zu sehen ist. Und der nutzt UWB, Ultra Wideband, und im Prinzip sind das so Sendebarken. Also man stellt halt zwei Beacons auf. Die sind mit D-Zellen befüllt, das ist nicht so schön. Das sind diese Trümmerbatterien. Ja, nee, Akku noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich gibt es auch D-Zellen-Akkus, aber die kosten dann wahrscheinlich auch so, ja, 100 Euro extra. Und die stellt man auf, und dadurch, dass das UWB selber halt auch abgeschattet werden kann, kann das auch bei komplexeren Grundstücken so sein, dass man da mehrere von braucht. Mhm. Wenn jemand einen Spaßvogel, die bei der Gartenparty mal rauszieht, muss man neu einrichten. Aber das System arbeitet dann, ne, braucht eben keine Korrekturdaten vom Satelliten, sondern orientiert sich halt an diesen UWB-Geschichten und kann so halt präzise im Garten
navigieren. Das heißt, er weiß sozusagen in echten Koordinaten gar nicht, wo er ist, sondern nur relativ zu diesen Barken.
Also der hat trotzdem, haben die noch, ne, gibt es da eine GPS-Option, die ist dann halt aber mehr eben für grobe Orientierung, sprich für diese Diebstahlschutzgeschichten oder so, würde er das dann halt nehmen. Aber um sich halt Zentimeter genau auf dem Grundstück zu bewegen, benutzt das Gerät halt dann UWB.
Würdest du sagen, besser oder schlechter als GPS?
Also mir persönlich gefallen diese Batterien halt irgendwie nicht und diese komischen Barken jetzt mal. Also die sind jetzt nicht besonders hässlich, ne, sind irgendwie so 50, 60 Zentimeter da hoch und in strahlend weiß. Das ist natürlich auch so eine Designfrage. Ne? Ich habe wenig strahlend weiße Sachen im Garten. und was mich wirklich eher nerven würde, sind diese D-Zellen-Sachen, weil das irgendwie so typische Tamagotchi-Sachen sind, wo man sich dann immer darum kümmern muss. Dann fällt vielleicht mal die eine aus oder die andere. Und das ist natürlich auch eine Investition, D-Zellen. Und dass die D-Zellen D-Zellen sind, das zeigt halt auch schon, dass da durchaus auch signifikant Energie gebraucht wird. Sonst hätte der Hersteller wahrscheinlich nicht solche Böller da.
Weißt du, ob die ganze Zeit senden oder werden die irgendwie ein- und ausgeschaltet?
Ich gehe davon aus, dass die halt auch in so einen Low-Energy-Modus fallen werden, ne? Aber solange das Ding halt fährt, müssen die natürlich dann immer parat sein.
Das heißt, da wird auch so eine Kommunikation sein. Ja, der Mäher sagt den Dingern irgendwann, jetzt fahre ich los, und dann senden die.
Genau, okay. Das kann man sich ja dann so richtig wie Triangulation da vorstellen. Ja. Ne? Der hat dann diese zwei Barken, und die Station kann er auch noch als Referenzpunkt heranziehen. Und damit kann man auch relativ große Grundstücke durchaus abdecken. Aber man braucht halt immer, also es darf halt nicht um die Ecke sein vom Haus oder so. Ne? Dann wird es schwierig, und ein so eine Barke kostet auch 100 Euro extra. Ne? Da muss man halt dann nochmal nachkaufen.
Mhm. Okay. Gut. Wie haben sich die geschlagen, die es nur mit der Kamera versuchen?
Total lustiger Ansatz irgendwie, ne? Weil es ist ja so ein bisschen, hat so einen Freilassen-Charakter. Also gerade der Works, den wir hier auch vorher besprochen hatten, der ist sehr schnell bei der Sache. Der, ne, Works fährt so gleich los, und der andere war der Einhellmäher, der eben keinen Begrenzungsdraht hat. Einhell macht noch so eine Art Orientierungsfahrt, wo das Mähwerk nicht an ist. Also den lässt man frei, und dann, ne, schnüffelt er quasi erstmal im Garten rum und versucht sich mit Kamera zu orientieren und so eine Karte zu machen. Hatte aber gar keine App, also da weiß man nicht, was der macht. Und bei dem Works ist es so, der mäht sofort los. Und das ist auf eine gewisse Art schon cool, weil das war natürlich auch immer die Kritik an diesen Drahtmähern. Ne, dass du einfach sehr viel Arbeit erstmal investieren musst, bevor das Ding überhaupt mal anfängt. Ne, auspacken, dieses ganze Kabellage musst du legen. Wenn du ein ungeduldiger Mensch warst, so wie ich, dann führte das immer dazu, dass das Kabel dann gleich am Anfang zerschnetzelt war, weil je mehr Erdanker, desto flacher ist es natürlich, wenn es dann mal hochstellt. Und das, also ich glaube, der erste Draht, den ich verlegt hatte, der war dann auch fünfmal durchtrennt irgendwie, dann musste ich ihn irgendwann neu wieder verlegen. Ja, also das, für die Ungeduldigen war das schon cool. Also das war das Positive. Ne? Aus der Verpackung nehmen, aufladen, und dann fährt das halt los und fängt sofort an zu mähen. Ja, und dann kann man sich mit dem Kaffee daneben setzen und gucken, was das Gerät da macht. Und das ist wirklich auch ganz spannend zu beobachten, weil der sich ja dann auch in seiner Umwelt so ein bisschen orientiert. Und kann man sich aber auch vorstellen, der ist halt auch eher vorsichtig programmiert. Also da kann es auch schon mal sein, dass er ein paar Gänseblümchen stehen lässt oder irgendwas, was da auf der Rasenfläche ist. Einfach weil er ja sagt, okay, ne, könnte ja irgendwie was sein, was dann doch stehen bleiben soll, und dann macht er einen Bogen drumherum. Das muss nicht schlecht sein, ne, was ich auf jeden Fall bei Rasen auch gelernt habe. Ne, es gibt irgendwie Rasen und Rasen, und jeder hat da so seine Vorstellung. Ne, also das, ne, einer möchte irgendwie Bahnen wie auf dem Golfplatz links und rechts, und der andere möchte, dass aber alle Blümchen irgendwie noch stehen bleiben und alles ein bisschen ausgefranst ist. Also ja, und der Works halt, ne, hat das so ein bisschen wilder gelassen. Er war dann für manche Grundstücke ist er, glaube ich, generell nicht geeignet. Also so wie hier jetzt im Verlag ist halt die Situation, dass da noch so ein bisschen Brunnenanlagen sind, die auch nicht sonderlich abgesperrt sind. Das heißt, da geht irgendwie Rasenfläche dann in Uferzone über. Da wird es so ein bisschen fuzzy, würde ich mal sagen.
Ist einer reingefahren
in den Teich? Nee, wir mussten keinen rausziehen. Das war gut, aber ich habe den Works dann auf dem Teilstück vom Grundstück irgendwann gestoppt, weil ich schon den Eindruck hatte, dass der sich so ein bisschen auch weiter an den Teich ranarbeitet. Also es ist jetzt keine so hochwertige Vegetation da im Uferbereich gewesen, aber ne, der tastet sich halt schon vor und wenn er beim zweiten oder dritten Mal da ist, dann sieht es vielleicht doch eher aus wie Rasen, weil es ein bisschen kürzer geworden ist. Mhm. Also das war Mist. Man kann den noch zusätzlich einfangen. Beim Works wie auch beim Einhell sind Magnetstrippen dabei. Das muss man sich vorstellen wie so eine etwas schwerere Schnur. Also hat ein hohes Eigengewicht auch, so 1 cm mal 1 cm ungefähr quadratisch und da sind lauter Magnete eingebaut, lauter Dauermagnete. Und beide Mäher haben eine entsprechende Sensorik, so dass sie das halt als Notgrenze sozusagen noch nehmen. Das ist eben gedacht, um entweder temporär mal was abzusperren, wenn du jetzt sagst, da soll er jetzt mal nicht hin, weil der fährt ja, ne, oder beide fahren halt überall einfach immer rum. Da kann man also keine richtige Sperrzone eingeben, wie bei den anderen, kommen wir vielleicht auch noch zu. Aber da ist auch nicht so viel von dem Kabel dabei. Also zumindest nicht so, dass man da irgendwie 30 Meter zu irgendeiner Seite vom Grundstück irgendwie absperren könnte. Da muss also das Grundstück schon irgendwie passen.
Kannst du nachkaufen, diese Kabel dann?
Die kann man nachkaufen, ist halt aber auch, da habe ich den Preis jetzt nicht auf dem Schirm, aber war jetzt irgendwie auch nicht billig. Ich würde mal sagen, so 30, 40 Euro kann das da irgendwie auch kosten. Also das wäre dann schon ein teurer Spaß, wenn man halt ein Grundstück hat, was so unklar ist, dass der dann halt nicht so richtig weiß, wo er mähen soll. Es kann andersrum sein, wenn das halt in einem kleineren Grundstück, oder wobei es hat manchmal was mit klein oder groß zu tun an der Stelle, sondern wirklich mit klar Grenzen. Wenn jemand jetzt lauter Kantsteine gesetzt hat an Beeten, der beim Zaun ist Ende und da kann halt auch nicht weg, dann würde das auch alles funktionieren mit dem Gerät.
Wie ist es überhaupt? Wir haben ja hier in unserem Garten Wege dazwischen, sodass man wirklich Rasenflächen hat, die voneinander getrennt sind und wo keine Rasenverbindung ist. Was machen da die beiden Systeme?
Das war tatsächlich auch für die Drahtmäher immer ein großes Problem, weil man immer solche Tunnel bauen musste, also so Korridore zwischen verschiedenen Zonen. Und da waren die meistens auch sehr empfindlich, weil die eine bestimmte Breite haben mussten. Und dann war es manchmal schwierig, die auch durch die Korridore durchzuführen, gerade so solange sie noch chaotisch gefahren sind. Manchmal haben sie sich dann auch zufällig, sind sie dann da eingeschlagen und waren plötzlich dann im anderen Bereich, obwohl sie da nicht hin sollten. Solche Sachen, das war bei diesen Modellen durchaus einfacher. Also zumindest bei denen, die mehrere Zonen hatten, konnte man einfach eine andere Zone einlegen und dann halt eben wie so eine virtuelle Verbindungslinie dazwischen zeichnen in der App. Und bei den besseren Modellen dann halt auch noch sagen, welche Zone wie gemäht werden soll oder wie häufig und manchmal sogar auch noch die Mähhöhe, also dass man auch noch eine Varianz hätte, ne, wenn man es auf der einen Seite ein bisschen anders haben will. Das ist ganz praktisch.
Und können in den Korridoren, hören die dann automatisch auf zu mähen?
Genau.
Damit sie da nicht die Kiesel durch die Gegend schmeißen.
Genau, der macht das Mähwerk an der Stelle dann halt aus und fährt dann einfach eine Runde, wo man ihn halt hingeschickt hat und fängt an der anderen Stelle dann wieder an zu mähen.
Das ist spannend. Wie ist so deine Erfahrung mit Zeugs, was auch auf der Wiese rumlegt, Spielzeug oder sowas? Wie sind da die Systeme?
Ja, so ein bisschen erratisch, ne? Da gehen wir jetzt eben rüber. Was bringt diese ganze Sensorik? Die älteren mehr mit Begrenzungsdraht, waren das eigentlich als immer nur Anstoßsensoren. Entweder mit.
Wie man sie von Staubsaugerrobotern.
Genau, kennt. Die rumsen irgendwo gegen, und dann drehen sie sich um, fahren in die andere Richtung. Bei den Mährobotern klassisch über eine Haube gemacht. Das heißt, da muss man sich vorstellen, dass die Hülle, die über dem Mäher liegt, halt beweglich gelagert ist. Und sobald die irgendwo Kontakt hat mit was Äußerem, wird das halt detektiert und der Mäher bleibt stehen. Aber eigentlich hängt der Mäher
da drunter. Im Prinzip reicht dann ein Sensor quasi für alle Richtungen.
Genau. Das ist so. Die sind an vier oder drei Punkten festgemacht und nicht an jedem von diesen Punkten liegt halt ein Sensor. Und weil die oftmals auch auf so langen Stangen gelagert sind, da ist ein ziemlich großer Hebel. Also das heißt, auch wenn die Haube nur leicht angeditscht wird, ne, kriegt der Mäher schon relativ früh mit, da ist was. Hat ein paar Vorteile, kommen wir auch noch zu. Die anderen machen das mit so Gyrosensoren, Bewegungssensoren, wie man es auch vom Smartphone kennt. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass das so ein bisschen träger ist, weil da ja erstmal in dem Sensor was passieren muss. Also da ist halt der ganze Mäher der mit dem Gewicht halt gegen irgendwas gegenfährt und dann muss die Sensorik halt schnell sein und merken, okay, da bremst mich was. Mhm. Und das ist die zweite Möglichkeit. Jetzt bei den neueren war es so, da geht's dann nicht nur, also das waren jetzt die Kontaktsensoren, die wir hatten. Dadurch, dass die halt aber eben diesen Begrenzungsdraht ersetzen müssen, haben sie auch Sensorik, wo sie in die Ferne schauen konnten. Und da hatten wir das Glück oder das Spannende in diesem Testfeld, dass wir so einen bunten Reigen hatten an Sensorik. Wir hatten Ultraschall, LIDAR und Kameras. Und lustigerweise alles so Sachen, die wir aus der Automobilecke halt auch kriegen. Und ein Teil der Sensorik kommt auch wirklich daher. Und bei den Kamerageschichten spätestens ist es halt auch so, dass natürlich es auch um Objekterkennung geht. Mhm. Und dann sind wir natürlich in diesem Buzzword-Bereich der KI auch. Also ne, die wollen dann und sollen dann alles erkennen. Und da war es aber so, dass das doch aus unserer Sicht alles sehr, sehr wechselhaft war oder durchmischt. Ne? Man sieht das, die erkennen teilweise Objekte, bestimmte Objekte und leiten dann auch Ausweichmanöver ein. Das heißt, es kommt dann gar nicht zum Kontakt. Das ist dann natürlich gut. Und das sieht einfach auch ein bisschen cleverer aus, ne? wenn der Meer halt nicht immer gegen irgendwelche Blumenpötte dagegen semmelt, sondern halt schon merkt, okay, da ist was und fährt halt dementsprechend drumherum. Bei den Erkennungsleistungen war es halt aber so, dass das nicht unbedingt immer reproduzierbar war. Und da haben wir schon gesagt, ne, so richtig verlassen kann man sich darauf nicht. Was jetzt beim Fußball nicht so wichtig ist vielleicht, aber in diesem Bereich halt Kleintierschutz und Igelschutz natürlich schon eine große Rolle spielt.
Genau, das ist ja das große Problem. Da haben wir ja auch viele Tipps im Heft extra zu gegeben, vor allem der Igelschutz. Was ist das Problem mit den Igeln? Wieso sind es gerade die Igel und die Rasenmäherroboter?
Na, wie der Kollege in dem Artikel auch geschrieben hat, irgendwie die Igel sind natürlich auch niedlich. Also es gibt vielleicht andere Tiere wie Kröten oder sowas, die da vielleicht auch mal in Gefahr sind. Die sind irgendwie nicht ganz so possierlich. Die Zahlen sind eigentlich hat man keine richtige Zahlenbasis, um wirklich zu sagen, wie groß das Problem eigentlich ist. Das ist auch schade, dass das nicht an zentraler Stelle mal vernünftig erfasst wird, weil man halt schon so den Eindruck hat, man spricht halt mit der einen Fraktion, die halt komplett dagegen ist und sagt, eigentlich sollte man die Gerätekategorie verbieten, weil es sterben so viele Igel. Und andere, die halt sagen, nee, da ist halt nichts, ne? Die auch irgendwelche, wir haben ja auch einen Gärtner quasi, der hat halt 850 von den Dingern halt laufen und sagt halt, war bei mir nicht. Wobei, wenn der sagt, war nicht, heißt das auch nicht, dass es nicht passiert ist, weil Dunkelziffer, sagen die Forscher auch berechtigterweise, ist halt auch hoch.
Das heißt, leicht verletzt die Igel hauen einfach ab, das kriegt keiner mit.
Genau, ne?
Vielleicht jeden toten Igel wird jetzt.
Vielleicht krabbeln die auch ins Gebüsch und verrecken da jämmerlich, weil sie da in Kontakt gekommen sind. Was klar ist, dass aufgrund des Mähprinzips, ne, das wird halt mit hochfesten Stahlklingen gearbeitet, die sehr scharf sind, was für den Rasen eigentlich besser ist als so ein stumpfer Verbrenner, ne, der den Rasen immer auseinanderreißt, einfach weil die Pflanze selber weniger geschädigt wird, was aber eben für Tiere heißt oder alles, was weiche Ziele sind, wenn man da in Kontakt kommt, ist das schon schmerzhaft und ist halt mit vielen Schlitzverletzungen verbunden oder wie immer man das sagt, ich bin kein Mediziner, weil einfach die Mähscheibe sich sehr schnell dreht und da drei von diesen super scharfen Messern halt darunter sind. Also das
die sehen alle ungefähr aus wie hier, dass man so ein paar Zentimeter Bodenfreiheit hat und alles, was da drunter geht, wird eben auch zersäbelt. Ob das jetzt Igel sind oder Gänseblümchen oder Zehen.
Ja, so ein Igel schafft das jetzt nicht, ne? Also zersäbeln nicht, aber das reicht natürlich aus, um die, eben durch diese Schnittverletzungen halt, um Tiere da sehr schwer zu verletzen und das kann halt irgendwie auch tödlich ausgehen. Ja. Bei den Igeln ist wohl manchmal das Problem, aber auch das ist noch Gegenstand der Forschung, dass die sich problematisch verhalten durch dieses Zusammenkugeln. Und wenn sie dann halt eine bestimmte Größe haben, kann es halt sein, dass sie halt unter die Haube kommen. Also bei den Haubenmähern, die sind relativ gut erforscht, also die Kleintier-Igel-Forschung hängt da noch ein bisschen hinterher einfach. Also diese Generation, die wir hier haben, die ist noch gar nicht so Gegenstand von Studien geworden, so intensiv. Aber bei den Haubenmähern weiß man, dass das eben auch besonders eben kleinere Jungtiere oder eben jugendliche Igel betrifft. Das hat einfach was mit der Höhe der Haube zu tun halt auch, dass die dann da drunter kommen können. Das Stachelige ist wahrscheinlich auch dann nicht so praktisch und das kennt man ja auch, dass Igel dann Die können schnell sein, also wer die schon mal laufen hat sehen, der wundert sich, ne, weil so lahm sind die irgendwie gar nicht. Aber sie haben halt auch eben diesen Zusammenrollreflex und wenn der halt ausgelöst sind und der meint halt, der rollt sich zusammen und macht sich klein, dann kann dann halt die falsche Strategie sein.
Ja, der wird dann eben auch nicht weggeschoben von den Rasenmähern, sondern bleibt irgendwo in der Wiese hängen und zwischen den Rädern.
Ist dieses Modell, was wir jetzt auf dem Tisch haben, im Prinzip auch so ein bisschen ein Extremmodell, weil eben hier überhaupt keine Haube ist, also diese Haube um den Mäher, die man bei den klassischen Geräten halt hatte, die haben sie hier komplett weggelassen. Mhm. Das heißt, es ist eins von den Geräten, die sich eigentlich ausschließlich auf die Sensorik verlassen. Ne? Also da muss jetzt, der halt auch mit LIDAR arbeitet, Kamera, LIDAR, und die muss dann halt 100% funktionieren. Und wir konnten das nicht in der Detailtiefe machen, wie das halt in den Studien gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz haben wir einige Igelattrappen geworfen. Und ja, also es war erkennbar, dass mal was erkannt wurde, aber an einigen Stellen halt auch wieder nicht. Und dann kommt ja noch dazu, dass du dann halt unterschiedliche Witterungsverhältnisse, ne, oder die Kamera ist mal ein bisschen dreckig die Sonne scheint rein, was auch immer. Das ist sehr schwer auszumachen, zumal man halt eben in die Software nicht reingucken kann, ne, ob der Algorithmus, ne, die Bilderkennung da jetzt zugepackt hat oder nicht und ob die überhaupt so richtig auf Igel trainiert ist. Haben wir alles abgefragt, natürlich bei den Herstellern. Und ich glaube, EcoFlow war es aber auch so, dass sie gesagt haben, da sind es nur in Anführungsstriche Tiere allgemein. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Unterschied. So ein Hund und ein Igel sieht ja alles ein bisschen anders aus.
Ja, gerade so Tiere, die wegrennen können und die jetzt nicht taub sind. Ich meine, die Dinger machen ja auch ein bisschen Lärm. Da wird ja vieles einfach auch wegrennen wahrscheinlich. Ja. Ihr habt ja auch Igelattrappen geworfen,
hast du gesagt. Genau. Ne? Genau, das ist im Prinzip in Anlehnung auch an die Forschung, die es in dem Feld geht. Da wird halt entweder mit solchen Attrappen gearbeitet oder eben mit Igelkadavern, also mit gestorbenen Igeln. Da hätten wir jetzt auch keine Quelle gehabt und das ist natürlich auch alles nicht so lecker, mit Kadavern zu testen. Was ich spannend fand, auch in diesem Artikel zum Kleintierschutz, kommt auch eine Forscherin zu Wort, die in dem Feld auch sehr renommiert ist und die arbeitet an einem Igel-Dummy. Also das heißt, die versuchen wirklich ein kontrolliertes Feld zu schaffen, wo man dann halt auch testen kann, wie gut oder wie schlecht die funktionieren. Das ist dann aber auch mit Ja, aber wieder, weil wenn es so ein Dummy gäbe, ist halt auch immer die Gefahr natürlich, dass solche Dummies oder solche standardisierten Tests die Realität halt nur mäßig gut abbilden. Ne? Also deshalb bin ich da immer zwiegespalten auch. Ne? Wenn man jetzt so einen tollen Igel-Dummy hätte, dann könnte man sich sicher sein, dass es dann auch einen Igel-Crash-Test gibt, so ungefähr. Ne? Dann hast du da irgendwie plötzlich 4 von 5 Sterne. Und das heißt dann natürlich, wenn der dann 5 Sterne hat, dann würde der wahrscheinlich den Dummy auch perfekt erkennen. Aber wie es dann in der wirklichen Wirklichkeit ist, bin ich mir immer noch unsicher. Also für mich war
vor allem hören die Hersteller dann ja auch mit den Optimierungen auf, wenn sie irgendwie diesen Dummy nicht mehr
Checkbox halt, ne? Dummy erkannt irgendwie. Ja. Also da hätte ich so ein bisschen Bedenken, dass man das aus dem Auge verliert, so das ganze Gesamtpaket. Deshalb halt auch die Tipps und deshalb haben wir auch ganz klar nochmal gesagt, dass man die halt irgendwie da zur Dämmerung oder auch wenn man halt sieht, Igel sind eigentlich ganz, ganz treue Gesellen, also die haben so ihre Wege und wer Igel im Garten hat, der kriegt das früher oder später auch mit. Und dann sollte man vielleicht jetzt auch in so einer Zeit wie dem Herbst, wenn die halt anfangen, sich da dick und rund zu fressen und viel unterwegs sind, dann muss man halt davon Abstand nehmen, die auf jeden Fall in der Dämmerung fahren zu lassen oder halt nur unter Aufsicht.
Ihr habt schöne Tipps, Der wichtigste Tipp ist natürlich nachts nicht fahren, in der Dämmerung nicht fahren. Wer jetzt glaubt, Igel sind nur nachts unterwegs, da habt ihr noch auch zusammengefasst. Warum
nicht? Ja, genau. Gerade in diesen intensiven Sammelzeiten, also wenn die sich auf den Winterschlaf vorbereiten, dann kann das halt durchaus mal sein, dass die tagsüber dann gesichtet werden oder zu Paarungszeiten, dann haben sie andere Interessen und dann achten sie auch nicht darauf, ob es dunkel ist oder hell und deshalb sollte man, wenn man in so einem Gebiet wohnt, das ist ja auch nochmal, es kann ja auch sein, dass du irgendwie so städtisch unterwegs bist, dass da eh alles eingezäunt ist und dass da sowieso kein Tier dazwischen kommen kann, ne? Dann ist es vielleicht auch damit getan, aber wer in einem so einem wilderen Gebiet halt wohnt, der sollte da auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen. Die Software-Updates hatten wir noch mit reingeschrieben, auf jeden Fall, gerade weil wir schon während des Tests gesehen haben, dass sich da unheimlich viel bewegt und weil die Hersteller auch gerade eben bei diesen KI-basierten Features doch gerne nochmal nachlegen und versuchen, die Erkennungsleistung zu verbessern. Also eben auch immer auf Updates achten, die Sensorik ruhig immer hochfahren, also von oben losgehen. Also man muss sich das so vorstellen.
Also alles einschalten.
Alles einschalten und auch ruhig höchste Empfindlichkeit. Die viele Apps bieten solche Einstellungsmöglichkeiten. Einfach weil man natürlich nicht will, dass das Ding immer steht und stoppt, ne, also zu empfindlich ist, dann ist ein bisschen wie bei Fehlalarm von Alarmanlagen, ne, und dann wird das halt nervig, aber erstmal zumindest alles aktivieren, was man an Schutzmaßnahmen hat. Und so ein bisschen an die Hersteller gerichtet war dann die Aufforderung halt gegenüber diesen modernen Erkennungsgeschichten trotzdem halt diese ganze Mechanik halt nicht zu vernachlässigen. Ja, weil auch diese klassischen Modelle, die eben gar nicht so viel Sensorik hatten, also wir hatten doch 2-3 Hauben mehr auf jeden Fall noch im Testfeld. Und klar, es ist schön, wenn der Kontakt vermieden wird, aber diese Haube hat trotzdem dann dazu geführt, dass die halt dagegen gefahren sind und beigedreht sind. Also das war halt schon, dass man selbst bei unseren Testumgebungen gesehen hat, okay, dieses Prinzip mit der Haube, das ist gar nicht so schlecht, das hat sich bewährt und andersrum, diese Erkennungsleistung ist noch nicht so weit, dass man da auf alles andere verzichten kann.
Welche hatten eine Haube und haben alle Igel-Attrappen umfahren?
Ja, wie gesagt, irgendwie die mit der Wissenschaftlichkeit, ne? Deshalb haben wir da eben auch keine Note dahinter geschrieben, tatsächlich, sondern berichtet, ne? Aber Husqvarna habe ich noch in Erinnerung, das sind ja auch die, ne, die im Prinzip dieses ganze Haubensystem da halt erfunden haben. Wäre jetzt auch schade, wenn die über die Igel alle rüber gemäht wären. Den habe ich da in Erinnerung und der Stieger arbeitet auch nach demselben Prinzip, nach dem klassischen Prinzip.
Werbung. Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group.
Okay. Das ist spannend. Du hattest gerade selber ein Stichwort gesagt, wo wir noch drüber sprechen wollten. Das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Wie es manchmal so ist. Ach ja, stimmt. Ich habe immer gesagt, da kommen wir später noch
ja,
zu.
Auf was wollten wir denn noch kommen? Die Igel. Wie groß ist euer Garten eigentlich ungefähr, in dem du getestet hast hauptsächlich?
Ja, bei mir sind es so 1200 Quadratmeter Wildnis, also wo ich aber auch mehr, weniger die Randbereiche mir angeguckt habe, sondern vor allen Dingen die Sachen auf der Fläche getestet habe. Das liegt aber daran, dass da auch immer noch Kinder rumrennen, die lauter Zeug machen, was Kinder halt so machen und herrlich viel Klimbim da rumliegen lassen.
Nicht so reproduzierbar also, dann.
Nee, genau, das war weniger reproduzierbar. Wobei diese Igel-Tests haben wir auch bei mir gemacht, weil da einfach Platz war und weil dieses in den Weg schmeißen bei manchen Meeren gar nicht so einfach ist, weil wenn die dann chaotisch fahren, ist es nicht so einfach, die Bahn zu kalkulieren. Also muss man schon viele Igel schmeißen. Und an der Stelle muss man einfach auch sagen, ne, da musste man halt dieses wissenschaftliche, ja, war schwer, das alles unter gleichen Bedingungen, ne, weil der eine kommt dann aus der einen Richtung, der eine fährt mit der Sonne, der andere gegen der Sonne, da ist es eigentlich schon wieder vorbei mit der Wissenschaft, ne, also da müsste man sehr viele Igel noch schmeißen und da noch viel mehr Arbeit halt reinstecken.
Hättest du denn irgendeinen, wo du dir sagst, oh, der hat schon ganz schön viel übersehen?
Grübel? Nee, habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Also wir hatten keinen, der wirklich immer zuverlässig über Igel und Maulwürfe gefahren wäre. Nein, nee, eigentlich nicht. Also ne, da gab's immer irgendwo. Also eigentlich fand ich die eben nur wie der Ecoflow halt eben nur auf Bilderkennung setzen und gar keine Haube haben, waren da schon eher im Hintertreffen. Ne? Also ich hätte halt eben bei dem Maß an Sensorik, die verbaut ist, hätte ich mir da mehr erhofft, zumindest einfach von der Technik halt. Ne? Aber man kann jetzt auch leider nicht reingucken. Also der Ecoflow gibt halt auch, hat keine Bildausgabe in der App oder so, dass man jetzt gucken könnte, ne, was kommt denn bei dieser Kamera überhaupt an? Also und im Prinzip, ne, ist das schon, wenn man das Bildmaterial hat, dann hat man auch als Mensch schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das neuronale Netzwerk Netz überhaupt eine Chance hat. Das hängt viel an der Bildqualität. Also ich hätte es gerne gehabt, einfach mal zu sehen, was sieht denn gerade der Mähroboter da.
War oder einer dabei, der das gezeigt hat?
Nein, bei dem IcoVex kann man sich eine, der hat zwei Kamerasysteme und eine kann man sich anzeigen lassen davon, aber die uninteressante. Der hat so eine 360-Grad-Kamera, die man auch noch als Überwachungskamera einsetzen kann. Also das ist im Prinzip so ein bisschen auch eine Alarmanlage auf Rädern. Den kann man noch Streife fahren lassen, so ein bisschen. Mhm. Den kannst du auch an bestimmte Orte im Garten fahren lassen. Dann guckt er da ein bisschen in die Richtung und dann kann man über die App gucken. Allerdings in einer, wie ich finde, ziemlich räudigen Qualität. aber die eigentliche HD-Kamera, die nach vorne gerichtet ist, über die dann sicherlich halt auch diese Erkennungsleistung passiert, die war so direkt nicht abrufbar. Mhm. Nee, da lassen sich die Hersteller nicht so richtig in die Karten gucken.
Okay. Genau, das wollte ich noch kurz. Die Firmware-Updates, die laufen alle über die Apps dann, über die jeweiligen, oder machen die Geräte das automatisch?
Also 5 davon, wenn ich recht entsinne, machen das automatisch over the air, auch wie bei Autos im Prinzip. Ne, da muss man sich ja nicht drum kümmern, beziehungsweise kriegt in der App dann halt eine Benachrichtigung, dass man das halt durchführen sollte. Das Problematischste oder Nervigste, da weiß ich noch was, weil ich da sehr lange vorgesessen habe, war da der Stieger mehr, weil Stieger auf Wi-Fi auch verzichtet und das alles nur über Bluetooth macht. Und da muss man sich halt vorstellen, dass die Firmware-Updates doch schon eine gewisse Größe haben und diese Bluetooth-Verbindung natürlich nicht auf Datendurchsatz optimiert ist. Mhm. Und da saß man schon ziemlich lange. Also gerade bei der Ersteinrichtung, da bei Stieger mussten auch 3 Komponenten, also da kriegte die Korrekturstation ein Update, der Mähern ein Update und die Ladestation ein Update. Und dann, ja, das war dann auch schon ein Kännchen Kaffee oder eine Thermoskanne, konnte man sich daneben stellen. Und das Handy, dann Bluetooth-Verbindung, kannst du ja auch noch nicht mal weggehen. Ne? Also das heißt, dein Device ist auch noch geblockt. Ne? Da freust du dich, wenn du 2, 3 Testhandys hast und dich dann noch parallel um anderen Rasenmäher kümmern kannst. Aber ich hatte ja 7.
Ja, okay.
Will ich mich nicht beschweren.
Okay. Die Rasenmäher mit Mobilfunk, kosten die dann laufend Geld irgendwann mal?
Früher oder später ist das so, ja. Lustigerweise, Ecoflow hatte sich noch gemeldet, dass vielleicht ein Fehler in der Tabelle wäre, aber der Kundendienst hat nochmal gesagt, dass es kein Fehler ist. Also die wissen selber nicht so richtig.
Okay.
Bei denen war es nämlich so, der kommt halt eben auch schon mit Mobilfunk eingebaut und dann stand aber auf der Homepage stand nicht so richtig was, ne? Mhm. Aber klar ist, ne, diese Datenverbindung, früher oder später fallen da ja Kosten an. Ne? Und natürlich,
das heißt, du hast immer so 1, 2, 3 Jahre frei, je nach
auf
Hersteller.
Auf jeden Fall, genau. Da ist immer eine Zeit drin, die frei ist. Bei dem Navimo von Segway war es so, dass das auch noch von Modell zu Modell unterschiedlich ist. Mhm. Also den gab es halt oder gibt es in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Quadratmeter-Bereiche. Und einmal kriegt man, glaube ich, 2 Jahre, einmal 4 Jahre. Also da muss man so ein bisschen gucken.
Okay.
Ne? Zum einen, ob wie lange man das gratis hat, was es dann kostet, wenn es nicht mehr gratis ist.
Was kostet so 5 bis 10 Euro im Monat?
Ja, so 10 Euro können schon anfallen. Mhm. Naja, und das ist ja schon viel irgendwie, ne, für so einen Mobilfunkvertrag. Da muss man dann, oder werden, glaube ich, viele Leute am Ende der Zeit einfach gucken, ja, bringt das jetzt überhaupt so viel für mich? Ne? Das ist ja dann die Sache, Diebstahlschutz, ne? Das ist das eine. Andererseits, wenn der Dieb zu doof ist und das nicht weiß, da ist der Mäher trotzdem weg und dann weiß ich vielleicht, wo er steht, aber hab davon immer noch nichts. Dann steht er halt woanders.
Teich versenkt, wo ich eh nicht mehr
rankomme. Genau, oder er liegt irgendwo im Fluss oder so. Da muss ich gucken. Am besten gefallen hat es mir eigentlich bei IcoVex. Da war das eine Option. Das heißt, da gibt es halt so ein Kommunikationsmodul. Das kann man nehmen, muss man aber nicht. Und da gab es dann auch 2. War aber auch alles sehr schlecht kommuniziert auf der Homepage. Auch viel Recherche und Und 1 davon ist ziemlich teuer. Da ist der Vertrag schon drin. Da bezahlst du quasi auch die Kommunikationskosten. Und 1 haben sie auch, das ist relativ günstig. Und da kann ich eine Karte klickern.
Oh, okay.
Und da kann es natürlich sein, ne, wenn ich eine SIM-Karte oder Multicard habe, dann kann ich das vielleicht an einen anderen Vertrag von mir dranhängen. Ne, und dann, das finde ich eigentlich immer ganz schön. Oder moderner wäre es natürlich mit einer eSIM, aber das war aber auch der einzige, der eben mit so einer flexiblen Möglichkeit da dran gekommen ist. Nee, ansonsten ist das so, muss man drauf achten, sind immer Kosten da. Mhm. Am teuersten war da der Stieger oder auch aus unserer Sicht am problematischsten, weil die wirklich dann stehen bleiben. wenn man nicht mehr bezahlt. Und da habe ich irgendwie, glaube ich, auch viermal nachgefragt, weil ich es immer noch nicht glauben konnte. Nach dem vierten Mal. Aber doch, nee, man kauft da quasi Mähstunden, so ein Mähstundenkontingent, was ich auch schon schwierig fand. Zu gut, wenn man ihn jetzt 2 Jahre fahren lässt, dann weiß man vielleicht, wie viele Stunden er mäht. Mhm. Und dann musstest du halt für ein Jahr dann 200 Mähstunden wieder Betrag X. Weiß ich gar nicht mehr, wo das angefangen hat.
Okay.
Aber das fand ich schon problematisch, wenn, ne, und auch ein nicht gerade billiges Gerät, ne? Ich glaube, der lag auch so bei 4.000, 5.000 Euro. Und wenn ich dann halt immer wieder was bezahlen muss, damit er noch mal einen Rasen mäht, da wäre ich, glaube ich, schon grantig.
Also vor allem jetzt unter der Sicht des Van-Moof-Problems, wenn so ein Hersteller mal pleite geht und dann kann man mit dem 5.000 Euro mehr nichts mehr anfangen, weil er einfach stehen bleibt.
Ja, das stimmt. Das kommt, so ja, das kommt noch dazu. Ja, ja.
Ja. Okay, was ist bei den anderen ohne Mobilfunk? Haben die WLAN?
Ja, genau. Mhm. WLAN ist dann eben da die Kommunikationsform. Und das ist natürlich ganz schön, auch weil es dann über mit den Updates halt auch relativ flott geht. Also da musst du dann nicht lange warten.
Brauchen besonders die dann im ganzen Garten WLAN oder reicht es so in der Nähe der Ladestation?
Nein, das ist natürlich jetzt, was weiß ich, bei dem EcoVex halt, wenn man den ohne das Mobilfunkmodul hat, WLAN hat er halt immer. Wenn dein ganzer Garten abgedeckt ist, dann hast du ihn natürlich auch über den ganzen Garten hinweg halt im Griff halt. Ne? Mhm. Ansonsten ist er ab und zu mal nicht in dem Bereich. Hilfreich ist es schon, wenn die Station halt in dem Wi-Fi-Bereich ist, ne? Weil dann halt eben solche, dann hat er das als Serviceort und kann dann dementsprechend halt ein Firmware-Update bekommen, wenn er halt gerade beim Laden ist. Das Da sollte man schon drauf achten, dass man dann den halt da stehen hat. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, wir haben ja gesagt Firmware-Updates.
Ja.
Also ist es schon besser. Ne? Mhm. Jetzt bei den alten Mähern hätte ich auch gesagt, wenn die Firmware sowieso nur einmal im Jahr kommt, dann ist das ja auch so ein typisches Service-Ding. Ne? Das heißt, zum Winter lasse ich die ja eh nicht durch den Schnee flügen. Mhm. Da muss ich mich darum kümmern, dass der Akku halt auch in Sicherheit gebracht ist, ne? Dass der dann nicht bei Minusgraden irgendwie erfriert oder runterläuft. Also so eine gewisse Wartung hat man da sowieso immer. Mhm. Und im Zuge hat man früher dann halt auch die Software-Geschichten gemacht. Aber bei der Kategorie, nee, je mehr Sensorik drin ist und wenn Wi-Fi da ist, ist das schon ganz gut, wenn die auch verbunden sind, damit man auch immer die aktuelle Version dann hat.
Mhm. Die Ladestationen sind auch alle wasserdicht. Also die können irgendwo im Garten stehen oder sollte
ja, man sie überdacht haben? Ja, die sind wasserdicht. Trotzdem, wer das kann, ne, also ein bisschen Schutz sind die Geräte jetzt auch nicht traurig drum. Ein größeres Problem ist eigentlich die Sonne. Das hatte eben was damit zu tun, auch mit der Ladegeschichte natürlich. Ne? Also da ist ja immer ein Lademanagement drin und das reagiert natürlich empfindlich, wenn die Temperaturen zu hoch werden, wenn so eine, gerade hier so ein schwarzer Otto, wie er hier steht, ne, wenn der dann da in der knackigen Sonne steht und dem wird zu warm, kann es auch sein, dass er einfach mal stehen bleibt und weil einfach das Batteriemanagement sagt hier, das ist zu heikel und dann passiert da nichts mehr. Das ist ein Sicherheitsfeature. Also ne, deshalb, das war ja das, was wir vorhin auch hatten, ne, für aus Satellitenperspektive in der Mitte des Grundstücks unter freiem Himmel, in praller Sonne, Sicht auf alles und für den Meer eher am Rand beschattet, vielleicht unterm Baum. Da kommt man in so einen gewissen Konflikt.
Aha, okay. Welchen würdest du dir holen für deinen Garten? Würdest du überhaupt einen holen oder lieber handmähen oder die Kinder mähen lassen?
Also ich habe das wieder zum Anlass genommen, einen, den ich mal für nach dem anderen Test mir selber geschossen habe, bei eBay wieder rauszuholen und war überrascht, dass er noch lief. Das Kabel hatten wir allerdings zersemmelt über die Jahre durch verschiedene Veränderungen im Garten. Das passiert dann auch gern mal was. Das
spricht auch gegen die Begrenzungsdrähte eigentlich.
Ja, früher oder später muss man das einfach sagen. Die werden kaputt gehen. Entweder reißen sie unter der Erde durch Vegetation oder eben, ja, so ein Garten lebt ja auch. Man macht das ja nicht einmal und verändert das nicht wieder. Ja. Das heißt, da steht plötzlich das Hochbeet auf dem Kabel oder hier, wie gesagt, mit dem Spaten kann man die auch mal schnell durchtrennen. Ne? Und irgendwie waren so viele Fehlstellen, dass ich zumindest die Schlaufe, die ich hatte, irgendwie nicht mehr in Betrieb gekriegt habe. Also das habe ich zum Anlass genommen, weil ich es dann doch wieder ganz lustig fand, wenn die da so rumfahren. Mhm. Und ja, für mein wilderes Grundstück, was wir noch nicht hatten, viele von den neueren fahren halt systematisch. Das war durch diese hochpräzise Navigation, können sie das halt auch. Also es gab früher auch schon welche, die das versucht haben. Und da ist aber meistens irgendwie was stehen geblieben. Das muss man sich so vorstellen, wenn dann der an einem Rad plötzlich gegen Hindernis gestoßen ist, dann verzieht sich halt die ganze Spur einfach. Und das hat man aber sehr gut gesehen. Wenn die halt diese präzisere Navigation haben, können sie das auch korrigieren und fahren dann wirklich in Bahnen. bei mir nicht, weil ich das Muster so schön finde, aber die sind natürlich deutlich schneller auch fertig. Mhm. Ne? Also das, wenn die sortiert fahren, das eher hier ein positives Beispiel. EcoFlow zeigt das auch in der App sehr vorbildlich an. Das heißt, der hat halt die Karte, macht so eine Art Plan, so eine Strategie, die man auch in der Karte dann schon vorher sehen kann. Und dann fährt er das halt stumpf ab. Und das fand ich schon sehr angenehm, weil ich dann auch sehen konnte, okay, jetzt macht er erst das, dann macht er das. Mhm. Und dann kann man sich da auch ein bisschen besser drauf einstellen, weil eben die chaotisch fahren, wuseln ja immer überall rum. Ne? Und das heißt, auch wenn mal irgendwie Besuch im Garten ist oder im einen Teil passiert das und oder ne, da ist ein Trampolin oder weiß der Kuckuck, irgendwie jemand fliegt ein Fahrrad. Ne, bei den Chaosmähern führt das immer dazu, dass man dann auf die Stopptaste haut, weil der einem dann auf die Sender geht. Gefühlt, ne, ist es dann, dass er einem immer nur zwischen den Füßen rumfährt. Wo sonst, ne? Mäh doch da, muss ja nicht hier sein. Und bei denen kann man sich da sehr gut drauf einstellen. Oder was ich auch sehr schön finde bei denen, dass man eben über die App in den Karten halt auch Sperrzonen setzen kann. Auch temporäre, ne? Wenn du jetzt irgendwie da Gartenpavillon irgendwas da mal temporär stehen hast für eine Zeit, kannst du halt dann eine Sperrzone drumherum schicken und dann machen die da halt einen Bogen drumherum und dann nimmt man sie wieder raus. Das ist eigentlich diese Kartensachen, das ist das, was ich da am angenehmsten fand bei denen. Und leider war es nur.
Welche haben das? Welche haben die Karten?
Ja, vier haben Karte, fünf haben eine Karte. Und bei zweien konnte man sie aber nur verändern. Mhm. Und das war der Husqvarna, der konnte Karte verändern und der Navimo. Das kann natürlich sein, hier bei solchen Geräten, dass sowas nochmal als Update kommt. Mhm. Das ist aber schon sehr praktisch, weil man ansonsten eben bei dem EcoVex zum Beispiel, der hat noch nicht mal mehrere Zonen, also beim EcoVex muss man immer alles als eine Zone verstehen, also auch wenn man so Korridorfahrten hat, muss man das alles in einem Rutsch machen und kann dann aber nichts verändern. Das heißt, wenn man ganz vorne sieht, ach Mensch, das hätte ich jetzt aber gern einen Meter woanders oder so, dann muss man alles wieder von vorne machen. Mhm. Und das ist irgendwie dann schon nervig. Also diese Korrekturmöglichkeit, das fand ich persönlich schon sehr hilfreich. Ist übrigens eigentlich sowieso über so eine Gartensaison oftmals nötig, weil sich Vegetation halt auch verändert, ist ja klar. Ne? Also jeder Busch ist nicht immer gleich, irgendwie da wächst halt auch mal was. Und das kann also immer mal sein, dass man übers Jahr korrigieren muss. Und eigentlich ist das ein großer Vorteil der Technik ohne Begrenzungsdraht. Und momentan machen noch nicht alle Hersteller das nutzbar für den Kunden.
Aber du würdest schon sagen, auf Dauer ist Begrenzungsdraht ganz schön kompliziert, weil du ihn doch im Lauf des Gartenlebens häufiger kaputt machst. Und sind die neuen Techniken schon die besseren?
Also das Fazit war so ein bisschen gespalten. Da kommen wir wieder zurück auf unsere Rasentypen und es gibt absolute Kontrollfreaks unter den Rasenliebhabern und ich glaube, ein Kontrollfreak wird momentan immer noch beim Draht sein, weil eben der Draht mir die Möglichkeit gibt, halt auch den irgendwie 1 Zentimeter weiter zurückzunehmen, einfach weil mich das nervt, weil er da halt irgendwie bei den Steinen plötzlich dann irgendwie so einen dünnen Streifen halt irgendwie stehen lässt oder so. Wenn der Draht also nicht unter der Erde ist, dann habe ich da eigentlich die Möglichkeit, auch über Wochen noch zuzugreifen und das halt einfach noch an meine Bedürfnisse anzupassen halt. Mhm. Ne? Oder ich kann einen Draht auch unter Steinen verlegen, dann sage ich halt, dann lege ich da halt keinen Stein. Also es gibt Leute, die bauen ihr Grundstück quasi auch so um, damit halt am Ende kein Halm stehen bleibt und keine Korrektur an irgendeiner Stelle möglich ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, dieses Maß an Präzision hast du momentan nur bei den Drahtmähern. Ne? Mhm. Andersrum, ne, eben von diesem beschriebenen Works, wo du sagst, hier mäh doch einfach mal los für manche Grundstücke und manche Kunden wird das genau das Richtige sein. Und wenn dann halt eben da mal irgendwie eine Margerite steht, dann sagt er, ach, eine Margerite und lässt die vielleicht einfach mal stehen. Und dann passt das auch. Also da muss man ein bisschen gucken, wo man herkommt und wo man hin will.
Okay, cool. Willst du dir einen holen davon oder wie macht ihr weiter?
Nee, zu teuer und ich habe ja meine alten und solange die noch nicht kaputt sind, fahren die bei mir da chaotisch.
Sehr gut.
Kreuz und quer.
Okay, sehr schön, vielen Dank. Fällt dir noch was ein? Was möchtest du noch loswerden?
Zum Thema Rasenmäher. Nö, ich glaube, wir haben, ich habe die ja lange getestet, ne? Stollentiefe, nein, da wird es sehr gartentechnisch sein, ne? Ist dann nicht technisch, aber...
Genau, im Artikel findet ihr noch viel weitere Details.
Das stimmt.
CT21 online und im Handel, glaube ich, schon nicht mehr. Aber ja, Ihr findet die schon noch, wenn ihr die braucht. Wir machen den Link unten rein, gleich in die Kommentare. Okay, cool. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Schön, dass du da warst.
Ja, war schön.
Und danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis dann. Ja. Tschüss.
Ciao.